Das Thema der heutigen Vorlesung: Simulationen in 5 Schritten. Zunächst möchte ich etwas über theoretische und praktische Reflexion sagen und was das in Bezug auf die neuen Medien bedeutet. Und dann möchte ich verschiedene Funktionen von Simulationen der Reihe nach erörtern. Zunächst die Simulation, die die Aufgabe hat, etwas zu rekonstruieren. Dann Simulationen, die gebraucht werden oder eingesetzt werden, um etwas zu konstruieren, und zwar projektiv zu konstruieren. Und schließlich auch die fiktionale Simulation, die dann auch schon zusammenhängt mit dem, was im 5. Abschnitt thematisiert wird, nämlich Spielzeug und Spielwelten. Wir kommen jetzt in den Bereich der Dimension von Medialität, die ich als Reflexivität in der Übersicht charakterisiert hatte. Also die Dimension Reflexivität wird jetzt zum Thema. Und hier möchte ich eine Unterscheidung vornehmen zwischen theoretischer Reflexion und der Funktion neuer Medien für theoretische Reflexion und der Funktion neuer Medien für praktische Reflexion. Was praktische Reflexion sein kann, ist wahrscheinlich erstmal weniger intuitiv einsichtig als das, was theoretische Reflexion ist, weil wir den Begriff der Reflexion ja in der Regel für Theoretisches reserviert haben, also für Nachdenken und dergleichen. Sie sehen hier eine Person, die sich in einer Welt befindet und die sich von dieser Welt Vorstellungen macht. Wenn ich sage, sich Vorstellungen machen, dann muss man mal gucken, was da in dieser Formulierung drin steckt. Ich stehe also oder lebe in einer Welt, die mich umgibt. Und natürlich hinterlässt diese Welt bei mir gewisse Eindrücke. Sie wirkt auf mich ein. Wenn ich jetzt sage, ich mache mir eine Vorstellung davon, dann bedeutet das, dass das, wie nun auf mich als Subjekt diese Welt einwirkt, wie sie auf mich wirkt, wie sie mir vorkommt, wie sie mir erscheint, dass ich dies in einem Bild fasse und dieses Bild vor mich stelle. Damit ich ein solches Bild von der Welt, die mich umgibt und in der ich lebe, tatsächlich vor mich stellen kann, muss ich es ja von mir ablösen können. Nur dann kann ich es vor mich hinstellen, also mir gegenüberstellen. Dieses von mir ablösen bedarf eines Mediums, in dem sich nämlich meine Vorstellungen darstellen lassen, objektivieren lassen und auf diese Weise also von mir lösen lassen, von mir ablösen lassen. So dass es sozusagen nicht nur mir in diese Welt mir nicht nur in den Knochen steckt, sondern tatsächlich als ein Bild von dieser Welt sich mir gegenüberstellen lässt, eben vorstellen lässt. Ein solches Medium ist zunächst mal noch gar nicht technisch unbedingt zu fassen, sondern ein solches Medium ist etwa die Sprache, dass ich mir ein Weltbild etwa oder ein Bild von der Welt versuche zu formulieren. Es können aber auch Bilder sein, die im wörtlichen Sinne Bilder sein, die ich in mir habe, in mir trage, in mir entwickle. Das soll hier in dieser Darstellung angedeutet werden durch die Gedankenblase, die aus dem Kopf dieser Person hervorgeht. Und was in dieser Gedankenblase ist, das ist eben zum einen sozusagen so etwas wie ein Abbild der Welt, in der dieser Mensch sich vorfindet. Zum Zweiten ist aber noch etwas anderes drin enthalten, denn in dieser Abbildung stellt sich natürlich nicht einfach die Welt dar, sondern stelle ich mir die Welt dar oder vor. Wenn die Welt sich darin einfach sozusagen nochmal verdoppelt spiegeln würde, ohne einen eigenen Beitrag, dann könnte man von einer 1:1 Abbildung oder einer Verdoppelung der Welt sprechen. Aber eine solche Vorstellung wäre unangemessen dem, worum es hierbei geht. Es geht also nicht darum, dass die Welt sich mir vorstellt, sondern ich mir die Welt vorstelle. Das ist also wichtig dabei, sich vor Augen zu halten. Und das bedeutet auch, dass in dieses Bild immer ein konstruktives Moment eingeht. Denn ich mache ja mir diese Vorstellung, ich mache mir dieses Bild von der Welt. Und insofern liegt da drin auch etwas Eigenes, ein eigener Beitrag, den ich zu diesem Bild, als derjenige, der dieses Bild entwickelt, diesem Bild hinzufüge. Ich betone bestimmte Seiten, die mir wichtig sind. Ich hebe etwas hervor, was mir wichtig ist. Ich stelle Beziehungen her zwischen Elementen in dieser Welt, von denen ich meine, dass sie bedeutsam sind. Das soll hier in dem, was Sie in der Gedankenblase sehen, durch ja so einige Linien, die da drin enthalten sind, dargestellt werden. Sieht man das in der Projektion? Ja. Wo also so bestimmte Querverbindungen, Strukturen sich darstellen. Beides gehört also zu dem, was wir als Vorstellungsbild von Welt fassen, sowohl, dass es ein Abbild dieser Welt sein soll, als auch, dass es eine Rekonstruktion dieser Welt ist, also etwas, was einen eigenen subjektiven Beitrag enthält, insofern also ein konstruktives Moment auch enthält. Dies kann ich nun in einem Medium auch so vorstellen, dass ich es wirklich von mir ablöse, also im wörtlicheren Sinne noch vor mich hinstellen kann, als wir gewöhnlich den Begriff der Vorstellung gebrauchen. Wenn ich von theoretischer Reflexion spreche, dann bedeutet dies, dass genau dieses konstruktive Element, diese konstruktive Dimension in den Vorstellungsbildern, das heißt meine eigene Tätigkeit, die in diesen Vorstellungsbildern enthalten ist, dass ich es bin, das Subjekt es ist, das sich ein Bild macht, dass dieses Moment als Modell dargestellt wird und beispielsweise dann auch in einem Computermodell dargestellt wird. Wenn ich sage, in einem Modell dargestellt wird, in einem Modell dessen, was ich an eigenen Vorstellungen von dieser Welt entwickelt habe, dann wird darin genau dies konstruktive Moment besonders hervorgehoben und dies soll durch die grafische Darstellung, die Sie hier jetzt auf dem Computerbildschirm sehen, angedeutet werden. Ich mache mir also ein theoretisches Modell von dieser Welt. Das bedeutet immer, dass darin Abstraktionen enthalten sind. Ich lasse einiges weg, was mir nicht so bedeutsam erscheint, was mir nicht wesentlich erscheint für mein Vorstellungsbild von dieser Welt und hebe anderes hervor, hebe bestimmte Beziehungen hervor. Und dieses, was meine Zutat ist, das macht dann das theoretische Modell aus, das ich auch darstellen kann. Und indem ich es darstelle und vor mich hinstelle, kann ich es mir betrachten. Ich kann in Distanz dazu treten, ich kann davon zurücktreten, anders als wenn ich es im Kopf habe, kann davon zurücktreten und indem ich davon zurücktreten kann, kann ich auch einen Vergleich herstellen. Einen Vergleich herstellen zwischen meinem theoretischen Modell von Welt und dieser Welt. Und dieses Moment, dass ich auf der einen Seite ein Bild, das ich in mir trage, mit einem Bild, das ich vor mich hinstelle, vergleichen kann und dass ich davon zurücktreten kann, das macht dieses Bild von Spiegelung aus, von Reflexion. Der Computerbildschirm spiegelt mir meine theoretischen Vorstellungen wider. Und das Gute an dieser Spiegelung ist, dass ich damit eben von meinen eigenen theoretischen Vorstellungen mich auch distanzieren kann, sie sozusagen neutral betrachten kann, weil sie jetzt von mir abgelöst sind, sie überprüfen kann, sie modifizieren kann und so weiter und so fort. Also damit umgehen kann, damit arbeiten kann in einer anderen Weise, als wenn ich dies nicht objektiviert hätte und von mir abgelöst vor mich hingestellt hätte. Das also, ich gehe nachher noch etwas genauer darauf ein, meint theoretische Reflexion. Und ich denke, das ist auch das, was uns, wenn wir von Reflexion sprechen, insbesondere wenn wir in der Pädagogik von Reflexion sprechen, als Moment von Bildung, eigentlich ziemlich geläufig und bekannt ist. Ich komme jetzt auf das Zweite, nämlich was praktische Reflexion bedeutet, zu sprechen. Ich habe jetzt ein anderes Bild. Man kann sich zurückversetzen in eine Zeit, in der es noch keine Autos gab, sondern in der der Verkehr mit Kutschen bewältigt wurde. habe jetzt kein besseres Bild gefunden, das uns auch tatsächlich in eine entsprechende Zeit zurückversetzt. Aber das traue ich Ihrer Imaginationskraft zu, dass Sie dies also verbinden mit einer Vorstellung von einer Zeit, in der es noch keine Autos gab. Nun, das Verkehrswesen, soweit es auf der Kutsche beruhte, hatte sicherlich gegenüber dem Zu-Fuß-Gehen seine Vorteile und auch gegenüber dem Reiten seine Vorteile. Aber es war sicherlich nicht ein optimales Verkehrssystem. Man konnte sich ein Verkehrssystem sicherlich auch anders denken und besser denken. In Abwandlung von der Kutsche und herausentwickelt aus der Kutsche gab es ja dann die ersten nicht mehr von Pferde gezogenen Kutschen, sondern die durch Motoren angetriebenen Kutschen. Das war dann die Erfindung des Automobils, Ende des 19. Jahrhunderts. Wir können uns also etwa Folgendes vorstellen. Es gab damals also Personen, die im Kopf die Vorstellung von einer anderen Art von Kutsche hatten. Solche Kutschen gab es noch nicht. Die Vorstellungen, die sie im Kopf haben, waren also insofern nicht wirklich Abbilder von etwas Existierendem, wie ich das vorhin in dem Bild hatte, sondern das waren eigentlich Vorbilder für etwas, was es überhaupt erst in Zukunft geben sollte, von dem allerdings angenommen wurde, dass es dies auch tatsächlich geben könnte. Aber es gab dies doch nicht. Autos gab es doch nicht. Aber es gab schon die Vorstellung vom Auto oder eben von der entsprechenden Kutsche, motorgetriebenen Kutsche. Eine solche Vorstellung von einem künftig noch zu realisierenden, die kann ich nun ebenso wie vorhin die Vorstellungen, die als Abbilder gedacht sind, ebenfalls vergegenständlichen, objektivieren und von mir, von dem Subjekt abtrennen. Zum Beispiel, indem ich eine solche Konstruktion am Computer vornehme, am Computer ein Modell des Kraftfahrzeugs entwickle. Dieses Modell, weil es nicht die Funktion hat, etwas Existierendes lediglich abzubilden, sondern etwas noch nicht Existierendes vorzubilden, dieses Modell dient nun allerdings eben als Vorlage für einen weiteren Schritt, der sich anschließt und durch den sich dieses Ganze überhaupt erst vollendet, nämlich, dass das, was da im Computer vorkonstruiert wird, dann auch tatsächlich realisiert wird. Es wird Wirklichkeit. Und indem es Wirklichkeit wird, das Kraftfahrzeug, verändert sich auch unsere Welt. Verändert sich diese unsere Welt, nämlich von einer Welt, in der mit Kutschen gefahren wird, zu einer Welt, in der mit Autos gefahren wird. Und was das für eine Veränderung von Welt bedeutet hat, das wissen wir alle. Die Welt sieht seitdem sehr, sehr anders aus, seitdem diese projektive Konstruktion realisiert worden ist. Und wenn wir uns nun die Welt anschauen, die Welt, in der wir nun leben, dann kriegen wir sozusagen in dieser Welt wiedergespiegelt, was wir an konstruktiven Ideen zur Veränderung dieser Welt hatten. Ich nenne dies deswegen eine praktische Reflexion im Unterschied zur theoretischen Reflexion, weil dies eine Reflexion ist, die sich nicht auf der Ebene nur des Denkens abspielt, dass ich sozusagen vor mein Denken gebracht sehe, was ich mir an Veränderungsmöglichkeiten für diese Welt gedacht habe, sondern dass ich es praktisch am eigenen Leibe sozusagen erfahre. Also die konstruktiven Fähigkeiten der Menschen werden uns wiedergespiegelt an dem, wie sich diese Welt tatsächlich verändert. Und indem wir diese Veränderung von Welt erfahren, beispielsweise indem wir unser Haus verlassen und uns dem Straßenverkehr aussetzen, bekommen wir auf einem praktischen Wege reflektiert, wozu Menschen als projizierende, entwickelnde, konstruierende Wesen in der Lage sind. Das ist also der Unterschied zwischen theoretischer und praktischer Reflexion, auf den ich dann jetzt gleich in der Darstellung der unterschiedlichen Funktionen von Simulationen etwas genauer noch eingehen möchte. Wenn wir von Simulation sprechen, dann müssen wir zunächst mal vielleicht ein paar Worte darüber verlieren, was das denn überhaupt heißt, Simulation. Ich habe das jetzt in dem, was ich hier eben dargestellt habe, so mehr oder weniger vorausgesetzt. Simulation kennen wir auch aus dem alltäglichen Leben. Wenn wir von Simulation dort sprechen, meinen wir in der Regel, dass jemand beispielsweise so tut, als ob er zuhört. Ja, ein Schüler im Unterricht simuliert den aufmerksamen und interessierten Schüler. Oder ein im Grunde genommen halbschlafender Student simuliert den aufmerksamen Zuhörer in einer Vorlesung. Jemand simuliert eine Krankheit, damit er nicht an der Klausur teilnehmen muss. Also das kennen wir alle aus dem alltäglichen Leben und da bedeutet so viel wie so tun, als ob. Simulation bedeutet also so tun, als ob. Und dieses so tun, als ob bedeutet, naja, man kann sagen, eine Vortäuschung von etwas. Vortäuschung von etwas, das heißt etwas inszenieren, einen Vorgang beispielsweise inszenieren, eine Handlung inszenieren, die auf den Betrachter, den der diese Handlung wahrnimmt, einen bestimmten Eindruck erzeugen soll. Und zwar einen Eindruck, möglicherweise, wenn wir von im alltagssprachlichen Verständnis von Simulation reden, einen Eindruck, der eben mich darüber hinwegtäuschen soll, dass das, was da inszeniert wird, nicht das ist, was es inszeniert. Dass es für etwas anderes lediglich steht, das dort simuliert wird. Und dieses für etwas anderes Stehen kennen wir eigentlich jetzt auch schon aus der Reflexion dessen, was etwa Zeichen sind und Zeichensysteme sind, was ein Symbol ist oder in der Terminologie von Peirce, was ein Repräsentamen ist. Das heißt also, die Simulation können Sie dort auch einordnen. Sie ist im gewissen Sinne auch Repräsentamen. Sie steht für etwas anderes. Sie ist Zeichen für etwas anderes. Sie ist Symbol für etwas anderes. Nur wenn wir von Simulationen sprechen, haben wir da in der Regel nicht statische Bilder vor Augen, sondern wir haben Prozesse vor Augen. Simulationen sind in der Regel eben solche Zeichensysteme, Symbolsysteme als Prozesse. Aber ansonsten knüpft es durchaus an das an, was wir über Zeichen und Symbole schon gesagt haben. Ich komme da also jetzt zum nächsten Abschnitt, rekonstruktive Simulation. Bei der rekonstruktiven Simulation geht es darum, dass etwas, was es gibt, was existiert, wovon wir zumindest ausgehen, dass es es gibt und dass es existiert, abgebildet wird. Ich hatte schon gesagt, in die Abbildung geht zum einen immer ein, dass man versucht, in der Abbildung das, was abgebildet wird, möglichst genau tatsächlich auch zu treffen. Auf der anderen Seite geht in die Abbildung immer auch ein konstruktives Moment ein. Deswegen spreche ich von Rekonstruktion. Ein konstruktives Moment in dem Sinne ein, dass eine subjektive Zutat dabei ist, nämlich ich entscheide, was denn als wesentlich gelten soll. Und dies sind zwei unterschiedliche Elemente, könnte man vielleicht sagen, in dem, was eine rekonstruktive Simulation ausmacht. Oder eine Simulation als Abbild ausmacht. Das eine ist, dass sie eben versucht, möglichst getreu das Original zu reproduzieren oder zu rekonstruieren oder abzubilden. Das wird in dem dargestellt, was Sie im Moment sehen. Das andere ist, was Sie vorhin auch schon gesehen haben, dass versucht wird, in einer solchen Abbildung das Wesentliche, das, worauf es ankommt, herauszustellen. Sie erinnern sich vielleicht an die Geschichte mit dem Apfel. Der Apfel, der als Medium hier eingeführt worden war. also nicht als lebensweltliches Objekt, wo er vor allen Dingen den Sinn hat, als Nahrungsmittel zu dienen, sondern als Medium, das heißt als Repräsentation des Apfels, der als Nahrungsmittel dient. In dem Sinne war er also ein Bildungsmedium. Wir hatten gesehen, dass dieser Apfel, der als physischer Apfel ja so etwas wie eine 1:1-Abbildung des Apfels draußen in der Welt darstellt, wenn auch nur in einem Exemplar. Und in diesem einen Exemplar stellt er ja die Gesamtheit aller überhaupt möglichen Äpfel dar. Sie werden sich erinnern. Aber in diesem einen Exemplar stellt er den also sozusagen 1:1 dar, was ein Apfel draußen ist oder sein kann. Das wäre eine Art von fast vollkommener Abbildung, wenn man so will. Die Welt selber wird nochmal reingeholt in den Bildungsprozess. Wir hatten aber auch gesehen, dass dies eigentlich die Funktion eines Bildungsmediums nur höchst unvollkommen tatsächlich charakterisieren könnte, wenn die Welt tatsächlich einfach nur nochmal verdoppelt wird. Denn wenn wir die Welt in Bildungsprozesse hereinholen, dann wollen wir sie ja auch in einem bestimmten Lichte erscheinen lassen. Und dieses Licht, was auf die Welt gerichtet wird, so wie wir sie, oder Ausschnitte der Welt, so wie wir sie in den Bildungsprozess hereinholen, dieses Licht ist gefärbt, so könnte man vielleicht sagen, durch unsere Bildungsintention. Was wollen wir denn tatsächlich lehren über diese Welt? Oder was soll über diese Welt denn gelernt werden? Worauf kommt es uns an? Also die Bildungsintention, das Bildungsziel ist dabei wichtig. Und das bedeutet, dass nicht unbedingt der Apfel selbst das optimale Bildungsmedium ist, sondern dass vielleicht andere Darstellungsformen des Apfels, in denen die Aufmerksamkeit stärker gerichtet wird auf das, worauf es uns ankommt im Sinne unserer Bildungsintentionen, dass andere Arten von Repräsentationen also sogar geeigneter sind. Und so auch hier. Die Computersimulation, die lediglich nochmal die Welt so darstellt, dass sie uns in der Simulation möglichst genauso erscheint, wie sie uns auch draußen im wirklichen Leben erscheint, wäre eine Computersimulation, von der man nicht so recht erkennen könnte, was ihren Bildungswert denn ausmachen soll. Denn dann könnte man genauso gut auch gleich draußen in der Welt sozusagen bleiben. Wozu dann Schule, wozu dann eigene Bildungsveranstaltungen? Lasst die Kinder doch draußen im Leben ihre Erfahrungen machen. Da kriegen sie es nun wirklich 1:1 mit. Aber eben unter dem Gesichtspunkt, dass das Leben 1:1 mitzukriegen, nicht heißt, das wirklich Wichtige über das Leben zu lernen. Was man, wie ich behauptet hatte, ja nur aus der Distanz tatsächlich wahrnehmen kann. Nämlich zum Beispiel die noch unerschlossenen Potenziale, die Möglichkeiten dieser Welt ganz anders zu sein, als man sie in diesem Leben selbst erfahren kann. Dahinter zu schauen, hinter die Fassade zu schauen, genauer hineinzuschauen, diese Welt auseinandernehmen zu können und zu gucken, woraus ist sie denn eigentlich zusammengesetzt und wie könnte man sie vielleicht anders zusammensetzen. Alles das ist nicht möglich, wenn ich mittendrin stehe im Leben. Ist nur möglich in der Distanz und wenn ich Bildungsmedien zur Verfügung habe, die mir einen solchen anderen Blick vermitteln auf die Welt. Und insofern ist das obere Computerbild unter Bildungsgesichtspunkten, obwohl es abstrakt ist, obwohl es lebensfern ist, ja, die ganze Buntheit des Lebens ist raus, für Bildungszwecke möglicherweise geeigneter. Ich sage möglicherweise, weil es natürlich immer darauf ankommt, was sind denn genau meine Bildungsintentionen, worauf will ich denn die Aufmerksamkeit lenken, was soll denn gelernt werden? Und natürlich gibt es Bildungsintentionen, in denen ein solches abstraktes Modell von Welt, wie ich es hier in der oberen Computerbildschirmdarstellung zeige, vielleicht dann doch nicht so geeignet ist. Also das soll damit nicht generell gesagt werden. Es soll nur dieser Unterschied deutlich gemacht werden zwischen der Intention, die Welt schlicht zu verdoppeln in einem möglichst vollkommenen Abbild und der Intention, die Welt sozusagen auf den Punkt zu bringen. Eben auf den Punkt, auf den es mir pädagogisch ankommt. Das sind also zunächst mal grundsätzlich die beiden unterschiedlichen Dimensionen, die in der rekonstruktiven Simulation zur Wirkung kommen. der Abbildcharakter und der konstruktive Charakter, der immer auch Abstraktionen, Betonungen und so weiter enthält. Nun möchte ich auf ein Beispiel zu sprechen kommen, wo es doch darauf ankommt, insbesondere darauf ankommt, die Welt möglichst 1:1 darzustellen. Das Beispiel hier ist ein Flugsimulator. Ein Flugsimulator hat nicht die Aufgabe, und er wird nicht dafür eingesetzt, mir theoretische Einsichten über das Fliegen zu vermitteln, sondern ich soll schlicht das Fliegen lernen, die Praxis des Fliegens lernen. Und zwar so lernen, dass ich selber mehr oder weniger im Lebenszusammenhang, dem ja das Fliegen auch angehört, funktioniere, problemlos funktioniere, automatisch die richtigen Handgriffe tue. Nicht jedes Mal groß nachdenken muss, was wäre denn jetzt theoretisch, und ich wähle jetzt vielleicht erst ein Handbuch und so weiter, was wäre denn jetzt theoretisch der nächste richtige Schritt, den ich tun muss, um dieses Flugzeug, das sich in 10.000 Meter Höhe befindet, heil auf den Boden zu bekommen. Wir hoffen alle als Passagiere, dass der Pilot nicht erst im Handbuch nachgucken muss und nicht erst großartige theoretische Überlegungen anstellen muss, was denn nun alles bedacht sein muss und berücksichtigt sein muss, um dieses Flugzeug heil auf die Erde zu bringen. Wir hoffen, dass er schlicht das Intus hat. Das heißt, die Situation, die hier durch einen Flugsimulator hergestellt wird, ist eine Trainingssituation. Nicht eine Situation, in der theoretische Einsichten vermittelt werden sollen, sondern wo Handlungsabfolgen eingeschliffen werden sollen. Eine solche Situation ist eine, die keine Distanz zur Welt impliziert, sondern wo gerade das Gegenteil, die Distanzlosigkeit, das Entscheidende ist. Insofern sind solche Situationen, in denen es tatsächlich eben nicht auf das ankommt, was bei einem theoretischen Modell im Vordergrund steht, das wir vermitteln wollen oder bei der Vermittlung theoretischer Einsichten vermitteln wollen, sondern wo es um eine Reflexion, wenn man davon überhaupt sprechen kann, gehen soll, die sich unterhalb der Bewusstseinsebene, eben rein auf der Ebene des praktischen Funktionierens vollzieht. Dass ein solches Training dann auch begleitet wird, zusätzlich noch durch Theorie und so weiter, steht auf einem anderen Blatt. Aber das, was der Pilot einfach eingeschliffen kriegen muss, ist ein mehr oder weniger Automatismus des Verhaltens. Da ist es also völlig in Ordnung, bei einer solchen Intention ist es völlig in Ordnung, dass keine Distanz hergestellt wird durch das Medium, sondern dass das Medium versucht, diese in Form einer Simulation versucht, diese Welt möglichst 1:1 zu rekonstruieren. Dass dennoch natürlich auch in einem solchen Modell, das diese Funktion hat, Theorie tatsächlich objektiviert wird, nämlich theoretische Einsichten über das, was da alles wirkt im Cockpit und auf welche Umwelteinflüsse und Umweltgegebenheiten, die dann durch Instrumente wiederum abgebildet werden, der Pilot jeweils zu reagieren hat, das ist klar. Und es stellt sich immer die Frage, wie genau denn dieses Modell tatsächlich ist. Wie genau es also alle möglichen Situationen, in die ein Pilot lebensweltlich geraten kann, vorwegnehmen kann. Zumindest zur Zeit besteht immer noch so viel Zweifel daran, dass man allein in einem solchen Simulator hinreichend das Fliegen lernt, dass sich dieser Ausbildung im Simulator dann doch noch eine ganze Reihe von realen Flugstunden anschließt, in denen also dann im lebensweltlichen Zusammenhang noch die Ausbildung, die Pilotenausbildung, abgesehen jetzt mal von der Theorie, auch auf dieser praktischen Ebene abgerundet werden muss, bevor man ihn dann tatsächlich selbstständig und verantwortlich ein Flugzeug steuern lässt. Eine ganz andere Funktion hat die Simulation, und zwar die rekonstruktive Simulation, wenn es um die Objektivation theoretischer Vorstellungen geht. Auch hier geht es durchaus darum, dass die Welt rekonstruiert wird. Aber hier jetzt nicht in der Art und Weise, wie sie uns auf der Ebene alltagspraktischen Verhaltens begegnet, wo es darum geht, in diesem alltagspraktischen Zusammenhang zu funktionieren, sondern auf einer Ebene, wo wir tief eingedrungen sind in das, was diese Welt denn in ihrem Inneren, ja, zusammenhält. Also in die innerste Struktur dieser Welt. Wie ist diese Welt eigentlich zusammengesetzt? Woraus ist sie gebaut? Was sind ihre kleinsten Elemente? Also, wir sind auf der theoretischen Ebene der Physik bzw. der Chemie, wo es darum geht, den inneren Aufbau dieser Welt in Form von Atomen, Molekülen und dergleichen zu erfassen. Was hier also jetzt zur Darstellung kommen soll, ist unsere theoretische Vorstellung davon, wie diese Welt im Innersten aussieht. Wir haben in Gedanken ein solches Modell entwickelt. Und ein solches Modell, das wir in Gedanken entwickelt haben, können wir beispielsweise in einer Computersimulation dann visualisieren und darstellen. Das ist das, was Sie hier sehen. Das kann mir helfen, eine solche Visualisierung und damit auch Gegenüberstellung meiner theoretischen Vorstellungen, kann mir helfen, zum Beispiel mit diesem Modell, das ich dort habe, nun bestimmte Operationen durchzuführen. Operationen, die ich rein im Kopf nicht durchführen könnte. Ich kann mir zum Beispiel überlegen, gut, das ist mein Modell. Was bedeutet es denn, wenn ich jetzt den und den Parameter verändere und einen Parameter drehe? Wie wirkt sich das auf mein Modell denn eigentlich aus? Oder wie wirkt sich das im Rahmen meines Modells aus? Wie sieht das Ergebnis der Veränderung von solchen Parametern aus? Das sind vielleicht höchst komplizierte und langwierige Berechnungen, die ich anstellen müsste, um dies durchzurechnen. Und vielleicht könnte ich diese Berechnungen, die dazu nötig sind, überhaupt gar nicht durchführen, weil so viele Elemente in meinem Modell miteinander wechselwirken, dass es die Kapazität eines menschlichen Rechners übersteigen würde, dies überhaupt durchzukalkulieren. Aber der Computer bietet mir die Möglichkeit, im Rahmen dann auch von dynamischen Modellen so etwas durchzurechnen und mir in relativ kurzer Zeit vor Augen zu führen, was denn eine solche Parameterveränderung bedeuten würde. Ich kann also als ob Operationen vornehmen. Sie erinnern sich, als ob, so tun als ob, ist ein Wesen von Simulation. Ich simuliere sozusagen bestimmte Parameterveränderungen und kann dann direkt sehen, was, wenn ich diese vornehme, was dann eigentlich passiert. In der Wirklichkeit könnte ich dies vielleicht auch tun, aber dann würde mir vielleicht mein Labor um die Ohren fliegen. Dass dies die Wirkung wäre, kann ich in der Simulation vielleicht schon sehen. Dann weiß ich, dass ich dies in der Praxis besser unterlasse. Also insofern sind solche Simulationen natürlich in verschiedenster Hinsicht außerordentlich hilfreich. Das ist, was ich Ihnen jetzt hier vorgestellt habe, ist also eine zweidimensionale Simulation, auch wenn das Modell möglicherweise dreidimensional ist, aber es wird auf einer zweidimensionalen Fläche, wird die Dreidimensionalität wiederum lediglich simuliert. Aber da gibt es auch fortgeschrittenere Formen von Simulationen, nämlich wo solche Molekülstrukturen etwa tatsächlich dreidimensional projiziert werden. Da gibt es also Techniken, die im Rahmen der Forschung zur Virtual Reality entwickelt worden sind, die es mir dann erlauben, mit dem entsprechenden Equipment ausgestattet, eine dreidimensionale Darstellung von solchen Molekülstrukturen, also im inneren Aufbau unserer Materie, nicht nur vor Augen geführt zu bekommen, sondern sogar so vorgestellt zu bekommen, dass ich damit hantieren kann, dass ich sie anfassen kann, dass ich sie drehen kann, dass ich etwas herausnehmen kann und das Molekül beispielsweise umbauen kann. Und dann unmittelbar vor Augen geführt bekomme, was denn eigentlich passiert mit diesem Modell, mit diesem Molekülmodell, wenn ich diese und jene Operation vornehme. Das ist das, was hier jetzt dargestellt wird. Sie sehen hier eine Person, die also mit einer bestimmten Brille, mit einer Projektionsbrille, das ist eine Brille, die es ihr erlaubt, eine zweidimensional projizierte Grafik dreidimensional wahrzunehmen. Das heißt also, das ist eine Brille, durch die man zwei Bilder separat wahrnehmen kann, sodass es Stereoskop wird und dann ein räumlicher Eindruck entsteht. Und gleichzeitig trägt sie bestimmte Handschuhe, Datenhandschuhe, die wiederum gekoppelt sind mit dem Rechner und über die es ihr möglich ist, Operationen in diesem simulierten dreidimensionalen Modell vorzunehmen. Die Umgebung, in der so etwas möglich ist, nennt sich CAVE. Das ist eine Abkürzung für etwas, was ich im Moment nicht Ihnen genau sagen kann, CAVE, und wird unter anderem auch hier in Darmstadt, also Forschungen an dieser Technologie, werden auch hier in Darmstadt am Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung vorangetrieben. Also wenn Sie mal irgendwann Gelegenheiten haben, sich so etwas, etwa CAVE, vorführen zu lassen, tun Sie das höchst eindrucksvoll. Wir sind noch bei Objektivation theoretischer Vorstellungen und ich möchte jetzt auf ein Beispiel zu sprechen kommen, von dem sehr oft eben gerade auch in pädagogischen Zusammenhängen, vor allen Dingen in didaktischen, fachdidaktischen Zusammenhängen, die Rede ist, nämlich das virtuelle Labor. Hier ein virtuelles Chemielabor. Sie sehen im Hintergrund ein reales Chemielabor. Natürlich sehen Sie kein reales Chemielabor, sondern da dies hier, die Projektion, ein Bildungsmedium ist, sehen Sie natürlich wiederum nur ein Repräsentament eines realen Chemielabors. Aber ich setze mal voraus, dass Sie in der Lage sind, sozusagen durch dieses Repräsentament hindurch das zu sehen, was es bedeutet, nämlich das reale Objekt, also ein Chemielabor. Und gleichzeitig in der Lage sind, so weit zu abstrahieren, dass Sie nicht nur dieses Chemielabor sehen, sondern damit jedes mögliche Chemielabor, also das Chemielabor in seiner Allgemeinheit. Dieses Chemielabor, dieses real existierende Chemielabor, oder von diesem real existierenden Chemielabor können nun auch gewisse Vorstellungen, was nämlich alles zu einem solchen Labor typischerweise dazugehört, entwickelt werden. Sie sehen hier wieder meine Person A, die eine solche Vorstellung von dem, was alles zu einem solchen Labor gehört, im Kopf entwickelt. Diese Vorstellung wiederum kann nun in einem virtuellen Chemielabor als Computerprogramm umgesetzt und realisiert werden, beziehungsweise simuliert werden. Dann haben wir also ein virtuelles Chemielabor. ChemLab heißt das hier, was ich da abgebildet habe. Die Dinger sind im Moment noch, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt, was es da so gibt, relativ primitiv, aber das steckt ja auch noch in den Anfängen und wir können uns schon vorstellen, dass da in Zukunft noch einiges an Entwicklungen zu erwarten ist. Dieses virtuelle Chemielabor erlaubt es nun Schülern und Schülerinnen, und die sind jetzt rechts abgebildet, anstatt in einem realen Chemielabor chemische Experimente durchzuführen, sie im virtuellen Chemielabor durchzuführen. Gut, im Moment ist die Technologie noch nicht so weit entwickelt, dass alles das, was so in einem realen Chemielabor noch auch an Sinneseindrücken dazugehört, wenn man da ein Experiment unternimmt, nämlich, dass es stinkt, dass die Sachen sich auf eine bestimmte Weise anfühlen, dass, also wenn man etwa den Erlenmeyer-Kolben mit dem Bunsenbrenner erhitzt, dass dann man vorsichtig sein muss, wenn man das Ding dann anfasst und so weiter, und dass man dann so Asbesthandschuhe vielleicht auch hat und sowas alles. Also das sind so Dinge, die man also aus dem realen Chemielabor kennt. Und die gegenwärtige Technologie ist natürlich noch nicht so weit, dass all diese Umstände auch simuliert werden könnten. Die Simulationen sind noch relativ armselig, schon klar. Aber das können wir uns ja weiterentwickelt vorstellen, im Hinblick darauf, dass die dann vielleicht auch bestimmte Handschuhe anhaben, sodass sie in dreidimensionalen Modellen von einem solchen Chemielabor tatsächlich Erlenmeyer-Kolben in die Hand zu nehmen scheinen, einen tatsächlichen Bunsenbrenner anzuzünden scheinen und so weiter und so fort, sodass es also sehr viel realitätsnäher wird, als es im Moment ist, wo noch sehr viel Vorstellungskraft notwendig ist. Also auf dem Bild hier beispielsweise sehen Sie also so einen Erlenmeyer-Kolben und darunter einen Bunsenbrenner. Hier käme niemand auf den Gedanken, das mit der Realität zu verwechseln. Aber die Technologie kann ja sich so weiterentwickeln, dass tatsächlich Verwechslungsgefahr eines Tages mal entsteht. Was ist das Gute an solchen Simulationen, hier jetzt am virtuellen Labor? Naja, jeder, der als Chemielehrer beispielsweise solche Experimente durchführen muss, weiß auch, dass eine Menge Verantwortung damit verbunden ist. Man muss also einiges an Sicherheitsvorkehrungen beachten und so weiter. Man muss eigentlich ständig alle Schüler, Schülerinnen ziemlich gut unter Kontrolle haben, damit nichts passiert. Und es passiert halt doch auch immer wieder mal was. Und so ein virtuelles Labor hat den großen Vorzug, dass diese gesamten Gefahrenherde schon mal nicht mehr gegeben sind. Zum Zweiten ist so ein Chemielabor natürlich auch nicht billig. Also da werden Materialien verbraucht, da geht immer wieder mal was kaputt. Da muss immer wieder dann auch aufgeräumt werden. Also da werden auch Zeitressourcen gebraucht. Also auch unter dem Gesichtspunkt ist natürlich so eine Software sicherlich was höchst Attraktives. Ist denn nun ein solches virtuelles Labor tatsächlich ein Ersatz für ein reales Labor? Ich spreche ja hier von rekonstruktiver Simulation und ich hatte vorhin von theoretischer und praktischer Reflexion gesprochen. Wenn die Schüler und Schülerinnen tatsächlich also mit einem solchen Labor arbeiten, gehen sie damit sozusagen auf einer praktischen Ebene um. Sie beschäftigen sich nicht mit der Theorie, die jetzt der Konstrukteur dieses virtuellen Labors im Kopf hatte, nämlich wie so ein Labor aussieht. Die Schüler beschäftigen sich nicht mit dem Labor als Thema, sondern sie operieren sozusagen in diesem Labor. Das Labor ist lediglich die Umgebung, in der sie operieren. Während der Konstrukteur dieser Software nun diese Umgebung eben konstruiert hat, aufgrund eines theoretischen Bildes, das er erzeugt hat, von einem solchen Labor. Und er lässt nun in diesem Rahmen, der durch sein theoretisches Modell vom Labor abgesteckt ist, die Schüler und Schülerinnen operieren. Und sie machen dort Erfahrungen. Machen sie dort dieselben Erfahrungen oder überhaupt auch nur vergleichbare Erfahrungen zu den Erfahrungen, die man in einem realen Chemielabor macht? Man kann dort alles Mögliche simulieren. Man kann dort simulieren, dass der Kolben explodiert. Man kann alles das, was in einem realen Labor passieren könnte, tatsächlich, soweit man es weiß, was passieren kann, auch dort simulieren und dort passieren lassen, virtuell passieren lassen, aber eben auf eine ungefährliche Weise passieren lassen. Insofern sieht es so aus, als ob tatsächlich im virtuellen Labor Erfahrungen gemacht werden könnten, wie sie im realen Labor gemacht werden. Das Problem ist, dass die Erfahrungen im realen Labor immer Erfahrungen mit, ich sage jetzt mal so ganz schlicht, der wirklichen Welt gemacht werden. Und indem es Erfahrungen sind mit der wirklichen Welt, sind es, auch wenn andere diese Erfahrungen schon mal gemacht haben, Primärerfahrungen. Ich hatte früher in dieser Vorlesung davon schon mal gesprochen. Es werden Primärerfahrungen gemacht. Man macht sie selbst. Und man macht sie mit den Dingen, wie sie zunächst mal uns gegeben sind. Im virtuellen Labor macht man zwar auch diese Erfahrungen selbst, die man dort macht, aber das, womit man Erfahrungen macht, sind Konstruktionen. Sind Konstruktionen, von denen jemand entschieden hat, dass sie die angemessene Reproduktion von wirklichen Gegenständen und wirklichen Prozessen seien. diese Annahme einer angemessenen Reproduktion oder Rekonstruktion ist aber eine theoretische Annahme. Und insofern ist die Umgebung, in der die Schüler und Schülerinnen hier Erfahrungen machen, eine, die durch die Theorie, für die hier diese blaue Person steht, der Rahmen abgesteckt ist. Es können hier nur Erfahrungen gemacht werden, die durch die Theorie vorgesehen sind. Insofern werden also eigentlich keine Erfahrungen mit der Welt gemacht und mit der Chemie dieser Welt gemacht, sondern es werden Erfahrungen mit Theorie gemacht und mit der theoretischen Chemie gemacht, auch wenn es wie Praxis wirkt. Man könnte sagen, in einem solchen chemischen Labor verkleidet sich die Theorie als Labor und verkleidet sie sich in Experimente, die dort gemacht werden können, praktisch gemacht werden können. Aber indem die Theorie sich verkleidet, bleibt sie Theorie. Sie ist sozusagen das Primäre. Und die Praxis, die dann den Schülern und Schülerinnen ermöglicht wird, ist aus dieser Theorie lediglich abgeleitet. Während ja sonst die Theorie das Sekundäre ist, nämlich aus der Reflexion von Praxis, von praktischen Erfahrungen, die gemacht werden, von Primärerfahrungen abgeleitet ist. Das heißt, das Ableitungsverhältnis von praktischer Erfahrung und Theorie wird auf den Kopf gestellt. Und insofern ist also die Erfahrung in einem chemischen und das Experiment in einem virtuellen chemischen Labor etwas völlig anderes als die in einem wirklichen Labor und kann diese nicht ersetzen. Dennoch kann sie natürlich höchst wertvoll sein, insofern sie die Schüler und Schülerinnen mit Chemie als Theorie konfrontiert. Und wenn es darum geht, im Unterricht den Schülern und Schülerinnen die Theorie nahe zu bringen, und zwar die Theorie, wie sie existiert, nicht als eine von den Schülern und Schülerinnen sozusagen nachzuerfindende Theorie oder nachzubildende Theorie, sondern als eine, die es gibt und mit der man vertraut gemacht wird, dann kann eine solche Simulation sicherlich auch ihre didaktisch sinnvolle Funktion haben. Aber diese Einschränkung muss man machen, und ich habe nicht gefunden, dass darauf in der Literatur zu solchen Simulationen wirklich in der angemessenen Weise hingewiesen wird, auf diese fundamentale Differenz. Ich komme jetzt zum dritten Abschnitt, nämlich der projektiv-konstruktiven Simulation, die wir auch vorhin schon mal hatten. Es geht also darum, dass ein Automobil, das es noch nicht gibt, konstruktiv entworfen wird. Es geht jetzt nicht darum unbedingt, dass das Auto überhaupt erst erfunden wird, sondern es geht auch beispielsweise darum, dass ein neues Automodell entwickelt wird. Also ein neues Automodell soll entwickelt werden. Es existiert zunächst in der Vorstellung. Diese Vorstellung wird objektiviert in einer Computerkonstruktion. Das heißt, man könnte sagen, der Bau dieses Autos wird simuliert auf dem Computer. Vorwegnehmend simuliert. Diese vorwegnehmende Simulation wird dann realisiert, indem das Auto tatsächlich gebaut wird. Nun wissen wir, dass auch die vorwegnehmende konstruktive Simulation das Problem hat, dass sie nicht alles hinreichend vorwegnehmen kann, was in der wirklichen Welt zum Funktionieren eines solchen Modells dazugehört. Es kann sehr vieles simuliert werden. Es können zum Beispiel die Strömungseinflüsse bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten simuliert werden. Es können unterschiedliche Bodenverhältnisse simuliert werden. Es können unterschiedliche Druckverhältnisse, Temperaturen simuliert werden. Man kann sicherlich vieles simulieren. Dennoch weiß man, dass man nicht alles simulieren kann. Und deswegen werden, bevor dann tatsächlich in Massenproduktion gegangen wird, Prototypen gebaut, die dann nochmal eben unter Echtbedingungen getestet werden und wo dann das Modell nochmal modifiziert wird. Das ist ein Hinweis darauf, dass das, was hier entwickelt werden soll, zwar keine Abbildung existierender Realität ist und insofern zunächst mal keine Rücksicht darauf nehmen muss, dass es etwas abbildet, möglichst genau abbildet, wie es schon existiert. Es überschreitet grundsätzlich die existierende Realität, hat insofern ein utopisches Moment in sich, einen Vorgriff auf Zukunft. Aber auf eine Zukunft, von der angenommen wird, dass es sie geben kann. Das heißt, das Auto, das hier vorweggreifend entwickelt wird, von dem wird angenommen, dass man es wirklich bauen kann. Und dass man es wirklich dann in Massenproduktion gehen lassen kann und dass es wirklich dann auf unseren Straßen später auftauchen kann. Dafür muss aber eben doch Bezug auf existierende Realität genommen werden. Nämlich so, dass das zwar nicht existiert, schon existiert, aber dass es grundsätzlich machbar ist. Das heißt, der Machbarkeitsgesichtspunkt ist einer, der doch auf Realität wieder Bezug nehmen lassen muss. Das heißt, man muss berücksichtigen, was stehen mir denn für Materialien in dieser Welt zur Verfügung, aus denen ich dies bauen kann? Was sind die Eigenschaften dieser Materialien? Ich könnte mir andere vorstellen, die besser wären oder geeigneter wären, aber gibt's die? Oder kann ich die herstellen? Aber woraus kann ich sie herstellen? Also in irgendeiner Weise muss immer Bezug genommen werden, dann doch auch auf das, was existiert. Insofern wird also auch in der projektiv konstruktiven Simulation oder muss in ihr Rücksicht genommen werden auf existierende Welt. Und das letzte Eingeständnis dessen, dass hier nicht einfach nur frei konstruiert werden kann, also frei erfunden werden kann, ist eben, dass es dann nochmal Prototypen gibt, die man dieser Welt auch tatsächlich aussetzt, weil man davon ausgeht, dass diese Welt mir doch immer noch etwas auch zu sagen hat, was ich noch nicht weiß. Dass meine Theorie über diese Welt nicht so weit diese Welt tatsächlich einfängt, dass ich allein aus ihr hinreichende Hinweise darauf habe, was denn alles zu berücksichtigen ist, wenn das, was ich mir projektiv, konstruktiv als zu entwickelnd vorstelle, dann auch tatsächlich realisiert werden soll. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass das, was ich da dann entwickelt habe, indem es in diese Welt dann hineingesetzt wird, diese Welt in einem enormen Maße auch verändert. Diese Welt ist nicht mehr dieselbe wie vorher. Durch diese Implementierung des Konstruierten in sie. Diese Person, die hier dargestellt wird, sieht in dieser grafischen Darstellung genauso aus wie die Person, die bei der rekonstruktiven Simulation dargestellt wurde, aber es ist nicht dieselbe. Der Mensch hat sich ebenfalls verändert, von der einen Weise der Simulation zur anderen. In der ersten Weise der Simulation ist er einer, der vor allen Dingen die Welt so nimmt, wie sie ist und versucht, sie möglichst genau zu erfassen, wie sie ist. Für ihn ist die Welt zunächst mal das Gegebene, das übermächtig Gegebene, das man lediglich versuchen kann zu erreichen, theoretisch zu erreichen, zu rekonstruieren. Hier ist er der Ausgangspunkt von etwas Neuem. Er ist ein Umgestalter, ein Konstrukteur, nicht mehr bloß jemand, der theoretisch abbildet und theoretisch die existierende Welt einzuholen versucht, sondern der eine neue Welt zu entwickeln sich anschickt. Also ein Weltenbauer im Unterschied zu demjenigen, der die Welt lediglich beschreibt, besingt, in Skulpturen versucht darzustellen, ein Bild von dieser Welt zu malen versucht, sie abfilmt oder was auch immer. Hier wird er also vom Abbildner zum Gestalter, zum Bauer könnte man auch sagen. Aber zum Bauer im anderen Sinne, nämlich im Sinne des Maschinenbauers. Und schließlich die fiktionale Simulation. Die fiktionale Simulation ist eine Simulation, die nun auf existierende Welt gar keinen Bezug mehr zu nehmen scheint. Auf jeden Fall unterscheidet sie sich natürlich von der abbildenden Simulation insofern, als in der fiktionalen Simulation, also in der Schaffung von Fantasiewelten, in der fiktionalen Simulation es nicht darauf ankommt, die existierende Welt möglichst realistisch, wirklichkeitsgetreu darzustellen. Ganz im Gegenteil. Es geht gerade darum, eine völlig andere Welt zu entwerfen, eine Welt, wie es sie überhaupt nirgendwo gibt und wie sie noch nie jemand gesehen hat. Das macht auch die projektiv-konstruktive Simulation, dass sie Dinge entwickelt, die diese Welt noch nicht gesehen hat, aber die diese Welt sehen könnte. Bei der fiktionalen Simulation kommt es auch darauf nicht an. Ihre Bedeutung liegt nicht darin, dass das, was sie entwirft, jemals Realität werden könnte. Also sie muss auch in diesem Sinne nicht Rücksicht nehmen auf die bestehende Welt. Dass es das, was hier entworfen wird, mal eines Tages geben könnte. Sie ist also in diesem Sinne auch nicht Utopie im Sinne eines Entwurfs künftiger Wirklichkeiten, wie die zweite Art von Simulation. Sondern sie entwirft eine Welt neben der Welt. Eine Welt, die ihren Sinn allein in sich selbst trägt. Die nicht durch ihre Beziehung auf existierende Welt, in irgendeiner Weise als referenzielle Beziehung auf eine existierende Welt, ihre Dignität hat. Darauf kommt es für sie nicht an. Das, was Sie hier sehen, ist ein Bild aus dem Spiel Myst. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kennt. Eine fiktionale Welt, eine Fantasiewelt, in der man sich bewegen kann, wo man bestimmte Aufgaben, Geheimnissen auf die Spur kommen kann, Aufgaben lösen kann und so weiter. Also etwas, worin man auch etwas tun kann, interaktives Spiel. Die Person, die in diese Welt eintaucht, geht wirklich voll und ganz sozusagen in dieser Welt auf. Sie wird Teil dieser Welt. Das ist bei den anderen beiden Arten von Simulation nicht so. Bei den anderen beiden Arten von Simulation bleibt sie in irgendeiner Weise immer auch außerhalb des Simulierten. Sie muss auch außerhalb bleiben, weil nur indem sie außerhalb bleibt, sie die Referenzbeziehung herstellen kann zwischen der Simulation und der Wirklichkeit. Sei es der abzubildenden oder sei es der umzugestaltenden Wirklichkeit. Und dieser abzubildenden oder umzugestaltenden Wirklichkeit gehört sie selbst eben auch immer mit an oder zu. Und insofern muss sie auch in dieser Welt sozusagen bleiben und muss sich dessen auch bewusst bleiben, dass sie dieser Welt draußen angehört, um diese Beziehung überhaupt herzustellen. Hier bei dieser Art von Simulation geht es eben um eine solche Beziehung nicht mehr und insofern kann die Person ganz eintauchen. Das ist dann das, was man möglicherweise auch mit Realitätsverlust bezeichnen könnte. Und der Sinn von einem solchen Spiel ist Realitätsverlust. Das ist nicht etwa eine Kritik an Spielen, sondern darauf kommt es beim solchen Spielen ja gerade an, dass man aus der Realität aussteigt und in eine solche Fantasiewelt vollkommen, möglichst vollkommen eintaucht. Erst dann macht es richtig Spaß. Erst dann erfüllt es wirklich seine Funktion. Nun ist es so, dass das, was damit angedeutet wird, in einem gewissen Sinne natürlich auch als Ausstieg aus der Realität bezeichnet werden kann. Ich hatte schon gesagt, es ist die Schaffung einer Welt neben der Welt. Und wenn ich in diese Welt einsteige, und es ist ein Einsteigen, ein Teil dieser Welt werden, dann steige ich aus der anderen Welt aus. Für diese Welt bin ich jedenfalls, solange ich im Spiel bin, sozusagen verloren. Die Frage ist, komme ich wieder zurück? komme ich heil wieder zurück? Will ich überhaupt wieder zurück, wenn ich in solchen Welten war? Und genau mit dieser Frage, wie ist es mit dem Rückkehren? Und brauchen wir die Menschen nicht in dieser Realität, damit sie dort ihre Aufgabe erfüllen? Was ist, wenn sie uns verloren gehen und vollständig in diese Fantasiewelten nur noch eintauchen? Wenn sie den ganzen Tag dort womöglich verbringen? Wenn sie nicht mehr zurückkehren können? Wenn sie den Unterschied zwischen der Welt draußen und dieser Fantasiewelt nicht mehr wirklich erfassen? Wenn ihnen vielleicht die Fantasiewelt realer oder realistischer vorkommt, weil aufregender, mehr unter die Haut gehend, befriedigender als die wirkliche Welt. Bedeutet das nicht, dass man dann möglichst die Menschen daran hindern sollte, in solche Fantasiewelten sich zu flüchten? Das ist ein Thema, das unter dem Stichwort Realitätsflucht ja auch tatsächlich diskutiert wird. Und es gibt ja die große Sorge, dass es vielleicht zu viele Menschen sein könnten, die der wirklichen Welt auf diese Weise verloren gehen und insofern dann aber eben auch zu pathologischen Fällen werden, um die man sich kümmern muss. Und wenn das zu viele werden, dann wird das wirklich schwierig und wird zur Belastung. Auf der anderen Seite muss man sich ja, denke ich, grundsätzlich auch fragen, warum flüchten denn die Menschen? Ist es nur die Attraktivität der Fantasiewelt, die dazu verleitet? Oder ist es nicht vielleicht auch die Unattraktivität der wirklichen Welt? Und wenn es die Unattraktivität der wirklichen Welt ist, die die Menschen in die Flucht schlägt, sozusagen, sind das dann das Problem die fliehenden Menschen oder ist dann das Problem die Realität, die die Menschen in die Flucht schlägt? Es ist ja immerhin doch, denke ich, auch denkbar, dass das Problem die Realität ist und dass man vielleicht eine andere Konsequenz ziehen sollte. Nicht, dass man die Menschen an der Flucht hindert, sondern dass man eine Welt schafft, die die Menschen nicht in die Flucht schlägt. Dass man die Welt so umgestaltet, dass die Menschen die Flucht nicht mehr suchen in solche Fantasiewelten. Dass ein Stückchen mehr von der Fantasiewelt, von dem, was daran so befriedigend und aufregend ist, in der wirklichen Welt erfahrbar wird für die Menschen. Und wenn wir von Kindern und Jugendlichen sprechen, dass die wirkliche Welt etwas mehr von dem für sie hat, was sie an den Fantasiewelten so attrahiert. Und dennoch muss man natürlich sagen, hat das ja auch seine Grenzen. Die wirkliche Welt hat eben ihre Grenzen in Bezug auf das, was dort möglich ist. Und sie wird niemals unsere Fantasien tatsächlich erreichen können. Insofern bleibt immer ein Überschuss dessen, was wir uns als wünschbare Welt ausmalen können, gegenüber dem, was diese wirkliche Welt jemals sein kann. Und dieser Überschuss, dass wir in der Lage sind, wir als Menschen in der Lage sind, uns Welten vorzustellen, die grundsätzlich hinaus sind über die Welt, in der wir uns tatsächlich vorfinden. Diese unsere Kraft ja auch, die stellt sich in fiktionalen Welten, fiktionalen Simulationen dar. Also was sich uns darin reflektiert, ist nicht mehr die Welt, sind wir als mit Fantasie begabte, mit Vorstellungskraft begabte Menschen, und zwar mit einer Vorstellungskraft begabt, die alles je Dagewesene, alles Existierende und alles je existieren Könnende grundsätzlich übersteigt. Und das wiederum auch, diese Art von Widerspiegelung, macht auch den ungeheuren Reiz von fiktionalen Welten aus, was jeder von uns weiß, der gerne ins Theater geht oder in sonstige Welten, auch musikalische Welten eintaucht, die nichts damit zu tun haben, dass es Welten sind, die in irgendeiner Weise realistisch das Leben widerspiegeln sollen, verdoppeln sollen oder die irgendwie dazu da sind, unsere Welt zu verändern, die sich in keiner Weise auf diese Welt instrumentell beziehen lassen. Eben weder abbildend noch vorbildend, sondern die ihren eigenen Wert haben. Aber ihren eigenen Wert haben als Bereich, in dem Menschen diese ihre Fähigkeiten und ihre Kraft darstellen können. Und das ist Kultur. Und es macht dann vielleicht eben auch den Reichtum von Welt aus, von wirklicher Welt aus, wie weit sie es zulassen kann, dass solche Welten neben ihr existieren. Eine Gesellschaft, oder die das nicht zulassen kann, die nicht zulassen kann, dass die Fantasie sie überschreitet, und die sich als die beste aller denkbaren Welten präsentieren muss, die selber sozusagen schon die Erfüllung aller Träume zu sein beansprucht. Eine solche Welt kann keine Kultur zulassen. Eine solche Welt oder eine solche Gesellschaft wäre kulturfeindlich. Und es gibt ein Beispiel aus unserer nicht so allzu langen vergangenen Vergangenheit, eben der Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus war genau eine solche, oder die nationalsozialistische Gesellschaft war genau eine solche Gesellschaft, die nicht in der Lage war, zuzugestehen, dass es etwas geben könnte, dass man sich etwas ausmalen könnte, eine Welt vorstellen könnte, die besser wäre als die Welt des Nationalsozialismus. Es war die denkbar beste Welt, die es überhaupt geben konnte, im Selbstverständnis dieser Gesellschaft. Und deswegen war das eine extrem kulturfeindliche Gesellschaft, die versucht hat, den Mangel an Kultur durch entsprechende Ritualisierungen ihrer Realität zu kompensieren. Das heißt, die versucht hat, das, was fiktionale Welten ausmacht, im Alltag sozusagen zu verankern und damit die Berechtigung von fiktionalen Welten mehr oder weniger auszuhebeln. Der nationalsozialistische Alltag war selbst ein Stück permanenten Rituals von solch einer fiktionalen Welt. So etwas, also die Differenz nicht aushalten zu können, die Differenz zwischen Wirklichkeit und dem Überbieten dieser Wirklichkeit in Fiktionen, das ist Kulturfeindlichkeit und Kulturlosigkeit. Insofern ist das, was vielleicht auf den ersten Blick die problematischste Form von Simulation ist, vielleicht mit eine der wertvollsten. Und dies möchte ich jetzt auf den letzten Punkt beziehen, Spielzeug und Spielwelten. Pädagogen, vor allen Dingen an den weiterführenden Schulen, wo es also schon ernsthafter zugeht, wo sozusagen das Leben, auf das vorbereitet werden soll, schon ein Stückchen näher gerückt ist, zeitlich näher gerückt ist, tun sich mit dem Spielen schwer. Vorschulpädagogen oder Kleinkindpädagogen und vielleicht auch noch die Grundschulpädagogen tun sich weniger schwer mit dem Spiel, weil sie noch näher an der Kindheit dran sind und noch weiter weg vom Erwachsenensein. Aber soweit eben Pädagogik ja auch eben diesen Übergang schaffen soll, scheint sie eben auch den Übergang vom Spielen oder vom Spiel zum Ernst des Lebens irgendwie unterstützen und fördern zu müssen. Also Lernen ist das eine, also die Art von Lernen, wie sie etwa in der Schule organisiert wird, und Spielen ist etwas anderes. Und Lernen ist etwas, was mit Anstrengung verbunden ist. Das ist eigentlich schon fast sowas wie Arbeit. Oder es ist sogar Arbeit, wenn man von Schularbeit etwas spricht, die aufgegeben werden. Auch wenn man weiß, es ist noch eine wesentliche Differenz zwischen Schularbeit und der Arbeit draußen. Das ist auch eine wichtige Differenz. Aber ein Moment von Arbeit, nämlich dass man es nicht freiwillig tut, sondern weil man es muss und dass es anstrengend ist und dass man eigentlich lieber was anderes tun würde, das steckt schon auch im Lernen drin. Und dieses lieber was anderes tun würde, das wäre dann zum Beispiel Spielen. Und dann gibt es eine Kategorie, die sozusagen versucht, das, was mit dem Spiel verbunden ist, nämlich dass man Lust dazu hat, nun mit dem zu verbinden, was mit Lernen verbunden ist, nämlich dass es sinnvoll ist, pädagogisch sinnvoll ist, zu verbinden. Und das ist dann das pädagogisch wertvolle Spielzeug. Und das pädagogisch wertvolle Spielzeug ist ein Spielzeug, das weder das eine noch das andere so richtig ist. Es ist also irgendwie kein richtiges Spielzeug, weil man sozusagen den pädagogischen Zeigefinger immer irgendwie unübersehbar doch so dabei hat. sind so komische Spiele, jedenfalls in meiner Wahrnehmung so komische Spiele. Man weiß ja, die Erwachsenen finden das ganz gut, wenn man diese Spiele spielt, statt anderer Spiele. Wir haben die auch manchmal noch so ein Etikett drauf, da steht das dann drauf, dass es pädagogisch wertvolles Spiel ist. Daran kann man schon fast erkennen, dass es Spiele sind, die nicht so viel Spaß machen. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Lernen und pädagogisch wertvollem Spielzeug ist eben auch kein richtiges Lernen, weil ja auch noch dieses Moment des Spiels damit dabei ist, sozusagen. Es ist mit etwas noch belastet, was das eigentliche Lernen eben doch auch ein bisschen aufhält und es langsamer macht und weniger effektiv macht, so weiter. Also es ist weder das eine so richtig, noch das andere so richtig. So nicht Fisch und nicht Fleisch, wie man so auch so schön sagt. Das ist dann das pädagogisch wertvolle Spielzeug. Und das gibt es natürlich auch in Bezug auf Computerspiele, diesen Unterschied. Auch da gibt es eben Lernprogramme, da wird eben gelernt. Und dann gibt es Spiele, und die große Sorge der meisten Lehrer, vor allen Dingen an den weiterführenden Schulen, ist, dass wenn sie Computer in die Klassenzimmer holen und nicht aufpassen, was die Schüler und Schülerinnen denn damit machen, dass sie dann eben die nicht zum Lernen benutzen, sondern zum Spielen. Und dann werden also entsprechende Vorkehrungen getroffen, damit die eben nicht spielen. Weil Spielen eben den pädagogischen Intentionen entgegensteht. Und höchstens eben, und das sind dann wieder diese Twitter-Programme, Lernprogramme, installiert sind, die so aussehen, als ob es Spiele seien. Aber es sind eigentlich nur als Spiele verkleidete Lernprogramme. Oder es sind Spiele, denen man dann noch so ein bisschen Lernen untergeschoben hat. Also auch da weder das eine so richtig, noch das andere so richtig. Also Sie merken schon, Sie sehen schon an der Art und Weise, wie ich das darstelle, dass ich weder ein großer Freund von pädagogisch wertvollem Spielzeug schlechthin bin, noch von dieser spezifischen Ausprägung der Spiel-Lernprogramme oder Lernspielprogramme. Was darin zum Ausdruck kommt aus meiner Sicht, ist eben genau das, was ich vorhin angesprochen habe, dass die Bedeutung des Fiktionalen pädagogisch nicht so recht anerkannt ist. Kinder dürfen das noch, aber sie dürfen das halt deswegen noch, weil ihnen noch so ein eigener Lebensraum sozusagen zugestanden wird, der aber eben noch nicht das wirkliche Leben ist. Was damit aber auch gesagt wird, ist das, was Kinder tun, wenn sie spielen, auch noch nicht das ist, was dann Kultur im Erwachsenenbereich darstellt. Es gibt auch andere pädagogische Theorien oder sagen wir allgemeiner Theorien des Spiels, die grundsätzlich genau diese fiktionale Qualität von Spielwelten im Hinblick auf ihre kulturelle Bedeutung herausarbeiten und betonen. Also für mich ist einer der wichtigsten Vertreter einer solchen Theorie des Spiels der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Woods Winnicott, der seine Theorie des Spiels entwickelt hat, in der eben gerade dies, dass darin gerade und gerade auch im fiktionalen Moment des Spiels, dass es eben eine Möglichkeit ist, das, was in der Fantasie eines Kindes, eines heranwachsenden Menschen, sich an Gestaltungskräften zeigt und entwickelt, dass dies in einen Raum hinein verwirklicht werden kann, einen Raum, der eben noch nicht beschränkt ist von den Diktaten, die im wirklichen Leben alle zählen, wo man schon der Realität seinen Tribut zollen muss, der also genau in dieser Art des Spiels, in einem speziellen Raum, den er intermediären oder potenziellen Raum nennt, der eben weder reine Innerlichkeit der Fantasie noch reine Äußerlichkeit der real existierenden Lebensverhältnisse ist, das, was dort in diesem Raum geschieht, was dort möglich ist an Spiel, der darin die Wurzel, die Keimform überhaupt aller Kultur sieht. Und ich denke, dass pädagogisch eben dies stärker berücksichtigt und beachtet werden sollte und insofern auch in und für Bildungsprozesse fruchtbar gemacht werden sollte. Jetzt möchte ich abschließend noch auf ein Problem zu sprechen kommen, das mit Spielwelten zusammenhängt. Und zwar möchte ich dazu die Differenz zwischen Regeln und Gesetzen thematisieren. Ich glaube, dass man an dieser Differenz eine wertvolle Einsicht gewinnen kann. Unser wirkliches Leben ist sowohl von Regeln als auch von Gesetzen bestimmt. Das, was wir Gesetze im Sinne der Jurisdiktion nennen, das sind in dieser Terminologie Regeln. Regeln, die uns verbindlich auferlegt werden, aber Regeln, die wir uns vermittelt über unsere Repräsentanten selbst auferlegt haben. Indem wir sie uns verbindlich gemacht haben und das mit Sanktionen belegen, wenn wir uns an diese Regeln nicht halten, kriegen sie Gesetzescharakter. Das heißt, wir können sie nicht einfach aufgrund individueller Willkür übergehen oder aufheben. Aber natürlich können wir gegen sie verstoßen. Und die Tatsache, dass wir gegen sie verstoßen können, heißt oder deutet darauf hin, dass sie Regeln sind und eben nicht Gesetze sind. Gesetze in dieser Terminologie sind dagegen das, was wir etwa als Naturgesetze bezeichnen. Das heißt, das sind Gesetzmäßigkeiten, gegen die wir nicht verstoßen können, selbst wenn wir wollten, die wir nicht übergehen könnten. Insofern muss deren Befolgung nicht mit Sanktionen belegt werden, weil wir können gar nicht anders, als sie befolgen. Das ist also zunächst mal der Unterschied zwischen Regeln und Gesetzen. Wie sieht das jetzt in einer Computersimulation aus? Wir hatten das chemische Labor, das virtuelle chemische Labor. In einem chemischen Labor, in einem realen chemischen Labor wirken Naturgesetze. Wenn also der Erlenmeyer-Kolben erhitzt wird, dann vollstrecken wir bestimmte Naturgesetzmäßigkeiten. Und wir können uns nicht überlegen und vornehmen, dass wir diese Naturgesetzmäßigkeiten außer Kraft setzen und dass statt dass er heißer wird, der Erlenmeyer-Kolben erkaltet, wenn wir einen Bunsenbrenner drunter halten. Da ist nichts zu machen. Insofern sind das Gesetze. Wie sieht das nun im virtuellen chemischen Labor aus? Es sieht genauso aus. Aber es sieht eben nur genauso aus. Es ist aber nicht genauso. In der Software, die dem virtuellen chemischen Labor zugrunde liegt, können nämlich keine Gesetze wirken. Weil eine Software außerhalb jeglicher physikalischen Gesetzmäßigkeit steht. Das, was dort aus der einen Operation an anderen Operationen oder Prozessen folgt, folgt nicht deswegen daraus, weil dies ein naturgesetzmäßig gegebener Zusammenhang ist, sondern folgt deswegen daraus, weil der Programmierer dafür sorgt, dass es daraus folgt. Das heißt, er regelt das so. Er schreibt das, was draußen ein Gesetz ist, als Regel in das Programm. Insofern werden also in der Simulation von Naturgesetzmäßigkeiten aus Gesetzen Regeln. Nun ist es so, dass derjenige, der nun mit einem solchen chemischen Labor operiert, genauso wie derjenige draußen diese Regeln, weil er keinen Zugriff hat auf den Code des Programms, sich nicht entziehen kann. Er kann also dagegen ebenfalls nicht verstoßen und insofern sieht es aus wie ein Gesetz, dem er unterworfen ist. Es ist aber nur eine Regel, der er unterworfen ist, der er sich nicht entziehen kann. Insofern ist es schon eine andere Art von Regel als die Regel, die etwa im sozialen Zusammenhang als Gesetz gilt. Da kann ich dagegen verstoßen. In der Nutzung einer Software kann ich in die Software eingebauten Regeln, gegen die in die Software eingebauten Regeln nicht verstoßen. Aber ich habe Zugriff auf diesen Code. Grundsätzlich kann ich jedenfalls Zugriff auf diesen Code haben. Das heißt, ich kann das Regelwerk ändern. Als Nutzer wird mir das in der Regel nicht erlaubt sein. Aber grundsätzlich, sagen wir mal, wir als Menschen können die Regeln, die wir in solchen Simulationen verankern, die können wir auch ändern. Und wie der Weizenbaum so schön geschrieben hat, wir können selbstverständlich, und das ist ja dann auch der Reiz von fiktionalen Welten, wir können also Welten schaffen, in denen die Naturgesetze vollständig außer Kraft gesetzt wird, auf den Kopf gestellt sind, wo tatsächlich der Erlenmeyer-Kolben abkühlt, obwohl ein Bunsenbrenner drunter gehalten wird und so weiter und so fort. Wir können also beliebige neue Gesetzmäßigkeiten, Natur in Anführungsstrichen Gesetzmäßigkeiten, in solchen Simulationen erfinden. Und grundsätzlich ist das Schreiben einer Simulation, die die Objektivation einer theoretischen Vorstellung von existierender Welt ist, geht die nicht anders vonstatten als das Schreiben eines Programms, das eine fiktionale Welt hervorruft. Das ist also zunächst mal die grundsätzliche Differenz, die es festzuhalten gilt, zwischen der Welt draußen und ihrer Simulation. Und nun kann man diese Differenz allerdings auch übergehen. Und man kann sie in zweierlei Richtungen sozusagen übergehen. Die eine Weise, diese Differenz zu übergehen und daraus eine Identität zu machen, wäre die, dass man Gesetze grundsätzlich als Regeln lediglich betrachtet. Das ist zunächst mal eine etwas schwierige Vorstellung. Die Welt draußen ist für uns ganz klar nach Naturgesetzen geformt, die wir nicht geschaffen haben. Also wenn da dieses Gesetz jemand geschaffen hat oder als Regel erlassen hat, dann ist es höchstens vielleicht so etwas wie eine transzendentale Größe, Kraft, so etwas wie ein Gott könnte sozusagen der Programmierer dieser Welt gewesen sein, der also diese Gesetze als Regeln in die Software reingeschrieben hat, die nun dieses Programm Welt sozusagen insgesamt steuert. Das wäre eine mögliche Vorstellung. Die hat also was damit zu tun, dass eben so etwas wie eine göttliche Instanz angenommen werden muss. Dann sind auch diese Naturgesetze letztlich in letzter Instanz Regeln, die jemand erlassen hat und die auch anders hätte erlassen können. Davon allerdings nun überträgt sich etwas auf die Programmierer von solchen Welten. Natürlich sind sie Götter in dem Sinne dessen, dass sie die Gesetzmäßigkeiten dieser neuen Welten bestimmen, nur in dieser virtuellen Welt, die sie geschaffen haben. Aber indem diese virtuelle Welten nun so etwas ja auch wiederum wie Vorbilder sein können, der zweite Typ von Simulation, Vorbilder sein können für wirkliche Welt, kann dieser Allmachtsanspruch, der zunächst mal gültig wäre nur für die Programmwelt, im Selbstverständnis der Konstrukteure dieser Welten möglicherweise ausgedehnt werden, dass er in der Weise, dass das, was zunächst mal im Programm vorgebildet wird, dann auch die Welt entsprechend umgestalten soll, dann mit auch auf Gestaltung von Welt überträgt. Das wäre so etwas, was man in so einem Spruch ausdrücken könnte. Letztlich ist die Welt draußen auch nur ein Spiel, das wir spielen. So wie wir das vom Computerspiel kennen, ist auch die Welt letztlich draußen nur ein Spiel, das wir spielen. Und wir sind die Programmierer dieses Spiels. Und wir haben es nur noch nicht hinreichend verstanden bisher, aber das kann ja dann noch kommen und das können wir uns ja vornehmen. diese Welt als ein Spiel, das wir spielen wollen, und vollständig als ein Spiel, das wir spielen wollen, entsprechend auch umzugestalten, durchzuprogrammieren. Die andere Art des Übergehens der Differenz ist sozusagen entgegengesetzt gerichtet, wonach auch Regeln als Gesetze betrachtet werden, das heißt als unumstößlich gelten, wo also die Umstößlichkeit von Gesetzen nicht mehr, von Regeln nicht mehr gesehen wird. Das ist dann draußen im Leben, ist das der gesetzestreue Mensch, für den jede Regel, der er konfrontiert ist, ein unabänderliches Gesetz ist, dem man sich zu unterwerfen hat. Aber im Umgang mit Computerwelten etwa ist das die Vorstellung, dass alles das, was aus dem Computer kommt, weil es aus dem Computer kommt, so etwas wie Gesetz ist. Gesetz für mich hier draußen, für die Welt. Das heißt, es gibt eigentlich sozusagen jenseits dieses Spiels, dessen Regeln ich aber nicht bestimme, sondern die immer schon irgendwo bestimmt sind, von anderen Instanzen, ich weiß gar nicht von wem, dass dieses Spiel, dass es jenseits dieses Spiels eigentlich nichts gibt. Und ich auch nicht dahinter komme. Ich komme nicht dahin, an die Stelle, wo dieses Spiel sozusagen geschaffen wird. Ich gehöre nicht zu denen, die dieses Spiel programmieren, sondern ich bin nur eine Spielfigur. Und für mich als Spielfigur gibt es keine Möglichkeit, die Regeln außer Kraft zu setzen. Für mich als Spielfigur sind Regeln Gesetze. Also ich denke, dass beide Varianten, obwohl sie Extreme charakterisieren, beide erzeugt werden von unserer zunehmend durch Erfahrung im Umgang mit Computerwelten geprägten Selbstverständnis. Sowohl die Allmachtsfantasien, dass man letztlich diese Welt insgesamt wie ein Spiel organisieren, programmieren könnte, als auch die absoluten Ohnmachtsfantasien, ich bin nur eine Figur in einem Spiel, dessen Regeln ich nicht durchschaue. Beides ist da. Und je nachdem, wo wir in dieser Welt stehen, ist vielleicht eher das eine uns nahe stehend oder eher das andere. Und irgendwo dazwischen, aber nicht als Kompromiss, sondern als Verständnis dafür, wie es zu dieser Polarität kommen kann, läge dann die Einsicht, die zu vermitteln uns ein Anliegen sein müsste in Bildungsprozessen. Das war's für heute. Danke. Okay.